ein chemisches Element und alte Knochen. So lässt sich heute Geschichte, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, ankündigen. Oder auch eine Staatenkuriosität in Belgien und Überraschendes im Boden unter den Nobelgeschäften von Paris. Dazu begrüßt sie Harald Asel. Lösen wir also die Rätsel. Im Osten Belgiens gibt es ein Museum, das die Verbindung von Zinkschmuggel und einer Friedensenklave erzählt. Paul Vorreiter war dort.
Eine Klasse vom königlichen Athenäum in Eupen gehört heute zu den ersten Gästen im Museum Vieille Montagne. Für sie gibt es Greifbares zu entdecken.
Ich bin Alina Bibultica, 15 Jahre, und ich fand, also war eigentlich gut hier. Also auch, wir haben so zum Beispiel die Steine aus Zink und aus anderen verschiedenen Sachen anfassen dürfen, also beobachten, wie die sind so.
Vordergründig geht es in dem Museum in Kelmis nahe der deutschen Grenze also um Zink. Die Region galt als Wiege der westeuropäischen Zinkindustrie. Ein Lütticher Chemiker, Jean-Jacques Douny, hatte die Grundlagen dafür gelegt. Als erster Mensch war er in der Lage, Zink in seiner Reinform herzustellen. Das stellte er mit einem besonderen Produkt unter Beweis. Er hat
ein Werbegeschenk für Napoleon entworfen, und das war eine Reisebadewanne. Also eine Wanne aus Zink, die mit kleinen Rädern versehen war und einem kleinen Ofen, sodass man die mitnehmen konnte und stundenlang darin baden konnte, ohne dass das Wasser kalt wurde.
Sagt Museumsdirektor Jan Sabri-Chettinkeier und zeigt auf eine Badewanne in der Ausstellung. Ob Napoleon tatsächlich in eine Zinkwanne gestiegen ist, ist unklar. Klar ist aber, das rostfreie, leichte Metall wurde im 19. Jahrhundert immer begehrter. So begehrt, dass nach dem Sieg über Napoleon ein neuer Konflikt gedroht hätte. Weder Preußen noch die Niederlande wollten auf das attraktive Bergbaugebiet in der Grenzregion verzichten. Nach monatelangen Verhandlungen entstand 1816 eine Art Mikrostaat, der von beiden Seiten verwaltet wurde. Ab 1830 dann von Belgien und Preußen. Neutral Maurice Nett.
Die Bewohner, die hier lebten, das waren insgesamt 256 Familien, die befanden sich auf einmal in einem Niemandsland. Das waren die sogenannten Neutralen. Infolge der Industrialisierung sind dann sehr viele Menschen in dieses Gebiet eingewandert, aber auch aus politischen Gründen oder um sich der Strafverfolgung zu entziehen. Denn dieses Gebiet gehörte eigentlich so richtig niemandem,
sagt Jan Sabri-Chettinkaya. So verzehnfachte sich die Bevölkerung in nur 40 Jahren. Nach neutralem Maurice Nett kam auch, wer von Gesetzeslücken im neutralen Gebiet profitieren wollte, sich vor Steuern in den Nachbarländern drückte. Aber auch Glücksritter, Militärdienstverweigerer und Weltverbesserer. Eine Gruppe von Esperanto-Enthusiasten träumte von einem Esperanto-Staat auf dem Gebiet. Amikeo, übersetzt ein Ort der großen Freundschaft. Als Ort der Heiterkeit galt neutral Maurice Nett jedenfalls auch.
In Kelmis gab es zwischenzeitlich um die 60 Kneipen bei einer Einwohnerzahl von etwas über 2000 Menschen, überproportional viel. Der günstige Schnaps wurde natürlich geschmuggelt, aber es gab auch Menschen, die extra zum Trinken und zum Feiern in das neutrale Gebiet eingereist sind. Vielleicht kann man das vorsichtig auch einen Sauftourismus nennen.
Die in Vergessenheit geratene Geschichte wird für die Bewohner der Region immer interessanter, schildert Jan Sabri-Chettinkaier. Mit Aufklärungsarbeit will das Museum das Wissen über das geschichtliche Kuriosum erfrischen. Auf zwei Etagen können die Besucher Erinnerungsstücke wie Postkarten und Plakate betrachten oder aber die prägenden Persönlichkeiten der Zeit kennenlernen.
Ich glaube, ich habe schon mal davon gehört, aber ich wusste nicht, was das ist.
Sagt der 15-jährige Noah über neutral Maurice Nett. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs fiel das 3,5 Quadratkilometer große Gebiet dann an Belgien. Heute, mehr als 100 Jahre nach der Auflösung, sind es vor allem die lustigen Anekdoten, die mit dem Zwergterritorium verbunden werden. Museumsmitarbeiterin Dörte Böhm findet jedoch, die Botschaft hinter neutral Maurice Nett ist vor allem, wie Frieden in Europa möglich gemacht werden kann.
Es gibt viele Kuriositäten, Schmuggel und solche Sachen, aber was mich am meisten fasziniert, ist der Friedensgedanke, denn es war ja eigentlich eine Grenzstrittigkeit zwischen Preußen und den Niederlanden. Und ich fand es faszinierend, dass man nach Napoleon dann einfach keinen neuen Krieg angefangen hat. Und auch hier wohnen wir jetzt in einer Region, die von mehreren Ländern umgeben ist. Also ich fühle mich ja mitten in Europa, und das war damals eben auch schon so.
Zum Nachlesen dieser kuriosen Geschichte eignet sich übrigens das schmale Buch Zink von David van Reybroek, erschienen im Surkamp Verlag. Rätsel Nummer 2, Knochen- und Nobelgeschäfte. Unter dem Pflaster liegt der Strand. Aber wer in Paris gräbt, findet nicht nur Sand, schon gar nicht an einem Ort wie der Place Vendôme. Heute bekannt durch die Geschäfte von Cartier, Chanel, Dior und anderen. Die Angst vor Seuchen führte an dieser Stelle zu einer besonderen Form der Beisetzung. Aus unserem Pariser Studio waren Alesha Echabot und Caroline Diller auf Spurensuche.
In die Pariser Katakomben gelangt man über eine Wendeltreppe, die 20 Meter in die Tiefe führt. Es ist erstaunlich hell in diesen früheren unterirdischen Steinbrüchen. Hier unten werden haufenweise menschliche Knochen nach Kategorien sortiert und in großen weißen Säcken abgelegt. Humerus, Schienbein, Oberschenkelknochen. Hier liegen die Überreste von etwa 6 Millionen Menschen zu regelrechten Wänden gestapelt. Zurzeit läuft eine Renovierungsphase. Das Projekt wird bis 2026 dauern. Ziel ist es, 3 dieser Knochenwände zu demontieren und sie anschließend neu aufzubauen, erklärt Isabelle Knafou, die Leiterin der Katakomben.
Diese Wände wurden vor einigen Jahren gerade wegen ihrer Zerbrechlichkeit und der schlechten Organisation der Knochen ausgewählt. Ein Einsturz würde die Knochen noch schwächer machen und die Gefahr bergen, dass sie beschädigt werden oder sogar zerbrechen.
Ein 5-köpfiges Team arbeitet an 2 Mauern. Sie stapeln auf einer Länge von fast 10 Metern die Gebeine aus der Kirche und dem Kloster der Kapuziner Saint-Honoré. Alles wurde Anfang des 19. Jahrhunderts zerstört, um dort die berühmte Place Vendôme mit ihren Luxusgeschäften zu vergrößern. Die Stimmung auf der unterirdischen Baustelle irgendwie ruhig. Alle sprechen leise, Schutzhelme trägt keiner. Loïc Dolé ist Maurer und arbeitet auf Baustellen für historische Gebäude. Er erklärt ein wichtiges Ziel der Montage, nämlich eine Schutzbarriere zu bilden gegen die beiden Hauptrisiken für die Knochen, Feuchtigkeit und Wasser.
Es gibt 2 Eingänge für Wasser. Den Eingang durch den Boden und den Eingang durch den Himmel. So nennen wir das Gewölbe. Es tropft ständig. Dafür können wir uns nicht schützen. Die Feuchtigkeit von unten versuchen wir zu stoppen, indem wir extrem dichte Steine benutzen.
Die Steine kommen aus der ostfranzösischen Bourgogne und wurden direkt auf den Boden gelegt. Dann beginnt eine minutiöse Arbeit. Loïc baut die Wand wie ein Puzzle wieder auf. Die kleinen Knochen werden in die großen eingebettet, um das Ganze zu festigen und Dichte zu schaffen. Mit menschlichen Überresten zu arbeiten, das war am Anfang etwas seltsam für ihn.
Ich sage nicht, dass ein Oberschenkelknochen das gleiche ist wie ein Ziegelstein, wenn ich ihn anfasse. Ein bisschen vielleicht. Aber trotzdem ist uns klar, dass es Menschen waren. Das bringt eine etwas besondere Energie in diese Renovierung ein.
Die Katakomben von Paris sind nicht nur ein stilles Zeugnis der Geschichte der französischen Hauptstadt. Hausherrin Isabelle Knafou findet einen Aspekt daran besonders wichtig.
Es ist ein Weg, mit dem Tod umzugehen, ohne die Dramatik und den Schmerz, den man mit seinen eigenen Toten haben kann. Aber man ist trotzdem mit seinem eigenen Tod konfrontiert. Im Alltag versuchen wir oft, das Thema zu verdrängen. Das tun wir alle. Dieser Ort bietet eine sehr ruhige und vielleicht philosophische Perspektive, die in unserer heutigen Gesellschaft fehlt, in der die Toten versteckt werden und der Tod ein Tabu ist.
Und schon sind wir wieder am Ende von Vergangenheit aus der Nähe betrachtet und tauchen in der Gegenwart auf. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.